Renate Lasker-Harprecht ist Französin und lebt seit vielen Jahren hier an der Côte d'Azur. Geboren 1924 in Breslau, also zu einer Zeit, als die Stadt deutsch war. Und aufgewachsen mit der deutschen Sprache im Kreise einer bürgerlichen und sehr kultivierten Familie. Der Nationalsozialismus zerstörte diese Welt. Und wie durch ein Wunder gab es für Renate Lasker-Harprecht und ihre Schwester Anita, auch bekannt als die Cellistin von Auschwitz, wie durch ein Wunder gab es für beide ein Danach. Die Stationen nach 1945 im Leben von Renate Lasker-Harprecht, London, USA, Frankreich und auch wieder Deutschland mit ihrem Mann, dem Autor Klaus Harprecht. Renate Lasker-Harprecht hat als Journalistin und Redakteurin gearbeitet, unter anderem für die ARD und das ZDF. 1972 kam ihr Roman Familienspiele heraus, ein Werk, in dem das Nachrichtenmagazin Der Spiegel seinerzeit kultivierte Kühnheiten ausmachte. Renate Lasker-Harprecht, viele träumen davon, wie sie an der Côte d'Azur zu leben. Viele verbinden damit ein Leben der Reichen und Schönen. Saint-Tropez ist nicht weit, das ja seinerzeit Brigitte Bardot bekannt machte. Nizza, Cannes, alles Namen mit einer großen Aura. Sie leben hier. Wie fühlt es sich für Sie an?
Also, es ist wunderschön. Wir sind seit 1982 in Frankreich. Aber wie gesagt, das ist also nicht das, was jetzt in deutschen Skandalzeitungen gerne The People genannt wird. Die People sind also die Menschen, die in Saint-Tropez und Umgegend ihre Feste feiern. Wir leben in einem kleinen Dorf in Südfrankreich, in der Tat in der Nähe von Saint-Tropez. Aber es ist ein sehr gemütliches, für uns ein bisschen anstrengendes Leben, weil ich also zum ersten Mal in meinem Leben in einem doch nicht mehr jugendlichen Alter viel arbeiten muss. Im Garten kehren und pflanzen und gießen. Aber es ist schön. Und ich habe sehr viele Freunde im Dorf, weil ich ganz bewusst es immer darauf angelegt hatte, mich so schnell wie möglich zu integrieren.
Wie heißt das Dorf?
Das Dorf heißt La Croix-Valmer, in dem wir vor 3 Tagen, so wie es die Titelseite von Var Matin sagt, ein Mini-Tornado hatten.
Var Matin ist die Lokalzeitung?
Das ist die Lokalzeitung. Aber ich führe also jetzt eine richtige Dorfexistenz, während mein Mann die ganze Zeit hinterm Schreibtisch sitzt und also deshalb nicht die Möglichkeit hat, sich so unter die, wie sagt man, unter die Population zu mischen, wie ich. Ich habe einen Stammtisch im Dorf, wo ich jeden Früh hingehe, die Zeitungen für meinen Mann hole und interessante Gespräche über jedwedes Thema von Politik bis Pilze sammeln bis Skandalgeschichten habe. Es gefällt mir gut sehr.
Sie haben eine große französische Auszeichnung. Sie sind Mitglied der Ehrenlegion, der Légion d'honneur. War das für Sie dadurch auch leichter, sich zu integrieren?
Das glaube ich gar nicht. Aber es hat natürlich einen gewissen Respekt mitgebracht. Und ich verleugne das nicht. Ich genieße das sehr. Also wenn es irgendwelche Feste gibt, wie zum Beispiel jetzt sehr bald für alle Menschen über 70, dann sitze ich neben dem Bürgermeister und wir haben feine, gepflegte Gespräche. Aber mein Stammtisch ist eigentlich lustiger. Und ich meine, die wissen, dass ich die Légion d'honneur habe und duzen mich zwar alle, aber immer mit einem Madame Renata. Und das genieße ich eigentlich sehr.
Leben Sie hier an der Côte d'Azur, weil Sie nicht in Deutschland leben wollen oder können? Oder leben Sie hier, weil es schön ist, was man ja gut verstehen könnte?
Ich habe ja auch schon ein bisschen nach dem Krieg in Deutschland gelebt. Nein, wir wohnen hier, weil ich vor vielen Jahren meinem Mann sagte, ich möchte eigentlich ganz gerne mal wieder nach Südfrankreich fahren, wo ich also, als ich noch mit einem Franzosen verheiratet war, des Öfteren war. Und das Leben ist einfach angenehmer und die Leute lachen ein bisschen mehr. Und das ist sehr, sehr wichtig.
Geboren wurden Sie in Breslau. Ihr Vater, Dr. Alfons Lasker, Rechtsanwalt mit Zulassung am Oberlandesgericht, Ihre Mutter Edith, eine sehr musische Frau, 2 Schwestern. Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an Breslau denken?
Woran denke ich? Gott, ich denke natürlich an meine frühe Jugend, wo es sehr schön war. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, wie wir 3 Mädchen alle. Und dann kam halt 33 und dann wurde es ungemütlich. Und die Menschen, die etwas weitsehender waren als mein Vater, der im Ersten Weltkrieg ein Offizier in der deutschen Armee war, Aber unsere Freunde, viele von uns jedenfalls, Gott sei Dank, haben gemerkt, dass man da nicht bleiben kann. Und das stimmte ja nun auch. Aber nachdem, wie gesagt, ich aus einer gut bürgerlichen deutschen Familie komme, sagte mein Vater eben unter anderem, dieser Albtraum kann nicht bleiben. Ich meine, der Kerl Hitler, der muss wieder weg. Die werden mir doch nichts machen mit meinem Eisernen Kreuz. Nun ja, es kam anders.
Ihre Schwester Marianne interessierte sich für den Zionismus. Die schien ja doch zu ahnen, dass die Dinge sich sehr schlecht entwickeln würden.
Ja und nein. Ich meine, sie war von uns dreien, die immer in der zionistischen Jugendbewegung war, die auch natürlich einen Freund hatte. Und mit dem wollte sie also so bald wie möglich nach 1933 nach Palästina gehen. Dann brach der Krieg aus und nachdem sie also doch eine einigermaßen respektvolle Tochter war und meinen Eltern per Brief mitgeteilt hatte, dass sie also gerne nach Palästina gehen würde. Und das hat mein Vater ihr untersagt. Also sie ist während des Krieges in London geblieben und ist von uns dreien also die Einzige, die rausgekommen ist. Die aber leider sehr jung bei der Geburt ihres zweiten Kindes in Palästina nach dem Krieg gestorben ist.
Sie kommen aus einer aufgeklärten Familie. Spielte der jüdische Glaube im Alltag eine große Rolle?
Also der jüdische Glaube weiß ich nicht unbedingt. Ich weiß auch gar nicht genau, was der jüdische Glaube ist eigentlich. Wir haben nicht koscher gegessen. Wir haben Schweinefleisch und Schinken gegessen, was später große Hänseleien in einer jüdischen Schule für mich gab. Aber das hat mich nicht weiter gestört. Wir sind zweimal im Jahr in die Synagoge gegangen, an den beiden hohen Feiertagen. Das ist also das jüdische Neujahr und das Versöhnungsfest, das Yom Kippur. Und es war wohl auch so, aber ich glaube nicht, dass das irgendetwas mit der nationalsozialistischen Schweinerei zu tun hatte. Man heiratete doch eigentlich untereinander. Also ich weiß nicht, was mein Vater und meine Mutter gesagt hätten, wenn sie gewusst hätten, dass ich jetzt mit einem Pastorensohn verheiratet bin.
Mit einem schwäbischen Pastorensohn?
Mit einem schwäbischen Pastorensohn, ja.
Sie sagten, dass Ihr Vater die Katastrophe nicht unbedingt kommen sah. Er unternahm aber alles, um Sie und Ihre jüngere Schwester in Sicherheit zu bringen, ab einem gewissen Zeitpunkt.
Ja, das stimmt. Aber die Schwierigkeit war, dass mein Vater in Posen geboren war. Und er kam damit automatisch für eine Immigration in Amerika auf die polnische Quote. Und die polnische Quote, wie man sich vorstellen kann, die war natürlich ellenlang. Als er begriffen hatte, endlich, dass Monsieur Hitler noch eine Weile uns beglücken wird, war es zu spät.
Es gab einen Onkel in Amerika, Edward, der war amerikanischer Schachmeister. Der setzte sich für die Familie ein. Es gab Verwandtschaft in Zürich. Es gab Kontakte zu einem englischen Pfarrhaushalt. Da sollten Sie hin?
Ja, also Onkel Edward, der ist aber bereits vor dem Ersten Weltkrieg nach Amerika gegangen. Da hat er eine große Karriere gemacht, hat dann irgendwann mal alles Geld verloren und dann hatte er wieder welches, kam uns auch in Deutschland besuchen. Aber er hat also versucht, für uns eine Genehmigung zu erlangen, sodass man vielleicht außerhalb dieser Quote nach Amerika kommen kann. Das ist nicht gelungen. Dann gab es ja nicht nur in England, verschiedenen anderen Ländern, aber wohl hauptsächlich in England eine Bewegung, die sich darum gekümmert hat, jüdische Kinder in englischen Familien unterzubringen und ihnen so zu helfen, den Dingen, von denen man noch nicht wusste, wie sie kommen würden, jedenfalls zu entgehen. Und deshalb ist meine Schwester und ich sind also noch eine Weile in Breslau in der Schule gewesen, aber dann seit der berühmt-berüchtigten Kristallnacht 1938 durfte ja niemand mehr, also keine jüdischen Kinder, in nicht-jüdische Schulen gehen. Und insofern ist das auch einer der Gründe, warum also meine Bildung nicht die allerbeste ist.
1942 die Katastrophe, die Eltern werden verhaftet und deportiert und kommen auch recht bald danach bei Dublin zu Tode.
Ja, wir hatten versucht, also jetzt irgendeine Möglichkeit zu finden, doch rauszukommen. Wir sind dann also, meine Schwester und ich, in einen Arbeitsdienst gezwungen worden. der bei mir nicht sehr lange gedauert hat. Ich arbeitete bei der Müllabfuhr in Breslau, die aber nicht eine solche raffinierte Müllabfuhr ist, wie sie jetzt in großen deutschen Städten ist, sondern man musste auf eine Halde gehen und dann wurde der ganze Lastwagen mit dem Dreck und toten Ratten und was immer noch da drin war, die fielen uns mehr oder weniger alle auf den Kopf. Und ich wurde da schnell sehr krank, während meine Schwester in einer Papierfabrik gearbeitet hat und nach der Krankheit hat also sogar der deutsche Arzt gesagt, sie muss jetzt etwas anderes machen und da gab es also nur eine Alternative zwischen Munitionsfabrik und Papierfabrik und dann habe ich mich also auch entschlossen, in dieser Papierfabrik zu arbeiten. Und 1942 bei einer, ich weiß jetzt nicht mehr, was der direkte Anlass war, also jedenfalls, wo also schon die Leute deportiert wurden, und zwar also im Falle von meinem Vater, der zwar noch praktiziert hat in Breslau als Anwalt, aber nur für einen einzigen Klienten, der sehr wichtig war, der Graf Henkel Donnersmarck, der ja den Namen kennt man jetzt heute als Filmmacher, der war es also überhaupt nicht. Und dann hatten wir erst gesagt, nachdem wir in dieser Nacht, in der man den Tag der Deportation vorbereitete, man durfte also nur einen Koffer mitnehmen, haben wir unserem Vater gesagt, wir kommen mit. Und unser Vater, der also doch gewisse Vorahnungen hatte, hat gesagt, ihr bleibt schön hier. Und meine Eltern wurden weggebracht und die Wohnung wurde bis auf ein Zimmer versiegelt, wo meine Schwester und ich dann noch ein paar Monate vegetierten. Dann kamen wir in ein Waisenhaus, was auch nicht so komisch war. Und also in dieser Papierfabrik arbeiteten hauptsächlich französische und polnische Kriegsgefangene. Und da, nachdem sowohl meine Schwester und ich gut Französisch sprachen, haben wir uns mit diesen Franzosen, wenn es ging, ein bisschen näher zusammengetan und hörten, dass die versuchen wollten, nach Frankreich zurückzugehen mit gefälschten Reisepapieren. Da konnte man also sagen, meine Mutter ist gerade gestorben und mit den französischen Kriegsgefangenen war man ja nie besonders grausam im Gegensatz zu den russischen Kriegsgefangenen. Da haben wir also angefangen, Papiere zu fälschen und da sind auch einige rausgekommen. Aber als wir selber, meine Schwester und ich, dann weg wollten, da hat man uns auf dem Bahnhof von Breslau verhaftet. Zunächst sahen wir also, wir hatten unsere Papiere gefälscht auf einen eleganten französischen Namen und nannten uns de Montaigne, was ich also heute auch nicht mehr machen würde. Und ich war schon im Zug und meine Schwester war noch auf dem Bahnsteig. Da liefen die berühmten Herren mit den langen schwarzen Ledermänteln rum. Und nachdem ich aus dem Abteil ausstieg, als ich das sah, haben die uns also alle verhaftet.
Es kam zu einem Prozess vor einem Sondergericht. Sie haben da alle Schuld auf sich genommen, um Ihre Schwester zu schützen, Ihre Schwester Anita?
Ja, das habe ich gemacht. Also wir sind in das Gefängnis marschiert in der Nacht bei totaler Verdunkelung und haben dann auch im Gefängnis noch vorgegeben, Französinnen zu sein. Und da war man erst eigentlich so ganz freundlich und fand das sogar schick irgendwie, diese beiden jungen Damen. Aber dann kam das natürlich raus. Und da wurden wir also dann nicht so außerordentlich freundlich mehr behandelt. Und aber außerdem hat man uns zuerst auch in getrennte Zellen gebracht. Aber Gott sei Dank, nachdem es sich dann herausstellte, dass wir beide Jüdinnen waren und aus der Papierfabrik geflohen waren, hat man also alle Juden in eine Zelle gesteckt, was eine drangvolle Enge war, wenn man sich vorstellt, wie so Gefängniszellen damals ausgesehen haben. Aber es hatte den großen Vorteil, dass wir uns absprechen konnten, nicht sowohl für die Verhöre als auch für den Prozess. Und da haben wir uns entschlossen, dass ich die Schuld auf mich nehme und sage, meine Schwester ist sowieso noch ein bisschen kindlich und das ist alles meine Schuld.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen mit der Publizistin Renate Lasker-Habrecht. Frau Lasker-Habrecht, Sie kamen ins Zuchthaus, Ihre Schwester ins Gefängnis, Ihre Schwester dann nach Auschwitz und Sie auch aus der behüteten Situation, wie gelegentlich zu lesen ist, das Zuchthaus, dann letztlich ins KZ. Warum war das Zuchthaus behütet im Verhältnis?
Weil ich hatte ja eine viel strengere Strafe. Nicht? Meine Schwester hatte eine Gefängnisstrafe von 18 Monaten und ich eine Zuchthausstrafe von 3,5 Jahren. Aber wir wussten, obwohl wir nicht viel wussten, aber wir wussten doch, dass das nichts bedeuten würde, dass man uns da nicht lassen würde. Aber Anita, als wir ins Gefängnis zurückkamen, nach der Verhandlung, die blieb da, weil sie ja im, also der Strafe nach im Gefängnis sein musste. Und ich wurde dann 2 Tage später abgerufen. Im Gefängnisse von innen sehen sich ja alle gleich, nicht, dass man nicht von dem Geländer springen kann und so weiter. Und mit einem großen Echo. Und dann wurde gerufen, Renate, Sarah, Lasker mit allen Sachen. Und da ging man halt mit den Holzpantinen und dem Lechnapf runter und es stand dann ein SS-Mann wieder im Ledermantel und zeigte mir ein Papier, das ich unterschreiben musste, dass ich also jetzt bereit bin, nach Auschwitz zu gehen. Ja, und dann am nächsten Tag bin ich dann abtransportiert worden, bin aber vorher erstmal ins Zuchthaus gekommen, was gar nicht so unangenehm war, denn das Zuchthaus ist ja eine Einrichtung für sehr lange Strafen. Deshalb war das alles nicht so locker gehandhabt, ist der falsche Ausdruck. Aber jedenfalls funktionierte alles ein bisschen mehr. Und ich hatte eine Einzelzelle, weil ich ja doch nicht die anderen Häftlinge durch mein Judentum verseuchen sollte. Und ich habe diese Einzelzelle außerordentlich genossen. Man brachte mir schreckliche Arbeit da zum Beispiel mit stinkenden Männersocken, die von der Ostfront gekommen waren und die ich also wieder zusammenfügen sollte. Und nachdem ich sagte, der Dame, die Arbeit verteilte, dass ich könne das einfach nicht und ob sie wohl irgendetwas anderes für mich haben könnte. Und dann habe ich, solange ich im Zuchthaus war, unendliche Mengen von Einkaufsnetzen filiert und habe also immer noch eine Narbe auf einem Zeigefinger, weil das war eine unangenehme, aber eine saubere Arbeit und das ging. Nun ja, und dann wurde ich, wie gesagt, eines Morgens runtergerufen, um da mit allen Sachen runterzukommen und wurde dann auf den Bahnhof in Breslau gebracht, wo eine Menge, was ich zum ersten Mal gesehen hatte, eine Menge englischer Kriegsgefangenen standen. Aber der Zug, in den ich dann verladen wurde, war also ein Zug, wie das in Deutschland üblich war, wo immer ein Abteil oder mehrere Abteile für Häftlinge waren. Es war also nicht so schlimm wie das, was später kam. Und da kam ich in Auschwitz an, spät in der Nacht. Alles war ja tief verdunkelt, bis auf das KZ, das taghell erleuchtet war. Und stieg aus diesem Wagen aus, war total verdurstet, weil wir weder zu essen noch zu trinken hatten. Ich sage wir, aber ich war alleine in diesem Abteil. Das ist ja, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist in Haftanstalten, aber die Aufseher rufen immer schnell, schnell, schnell. Obwohl man sich immer gefragt hat, warum soll man eigentlich so schnell sein? Aber jedenfalls schnell, schnell, schnell sind wir begleitet von großen Schäferhunden, dann in eine größere Baracke gebracht worden. Und das war, wie gesagt, mitten in der Nacht und warteten der Dinge, die da auf uns zukamen.
Was möchten Sie von Auschwitz erzählen?
Also erstens, viele deutsche Zuhörer und auch französische Zuhörer haben ja nach einer gewissen Pause, also die Sensation, das war überall gleich sensationell. Danach hat sich das aber sehr schnell geändert, dann gab es eine Zeit, wo man eigentlich von KZs nichts mehr wissen wollte. Das fand ich auch schlecht, hing aber auch daran, dass man einfach ein bisschen zu viel und zu sehr auf eine Sache gezielt gesprochen habe. Ich will von Auschwitz eigentlich jetzt nur sagen, dass ich, als ich in der Nacht darauf wartete, also verarbeitet zu werden, kam ein Trupp von jungen und nicht ganz jungen Mädchen in diesen Raum, in dem es auch eine Sauna gab, also nicht eine Sauna, aber Duschen gab. Und die kamen da, um einmal im Monat gewaschen zu werden. Die hatten kein Haar auf dem Kopf und sie waren Haut und Knochen. Ja, und dann wurde ich also in eine Kammer geführt, wo man mir die Haare abrasiert hat und alle übrigen Haare, die es auf dem Körper hat, desgleichen. Es wurde mir eine Nummer auf den Arm tätowiert, 70159. Und während man mir die Haare abschor, sah ich auf der Erde ein paar Schuhe stehen, die mir irgendwie bekannt vorkamen. Es waren so schwarze Schweinslederschuhe, Haferlschuhe nannte man die damals, mit roten Schuhbändeln. Und dann fragte ich das Mädchen, das mir die Haare abscherte, wem denn diese Schuhe gehörten. Und da sagte sie, ja, ich weiß nicht, wie die heißt, aber ich weiß, dass sie Cello im Orchester spielt. Und da wusste ich, dass meine Schwester da ist.
Wir sollten vielleicht jetzt kurz erläutern, dass es in dieser absurden Situation des Konzentrationslagers den Versuch gab, Normalität zu suggerieren. Und es ging so weit, dass man dort ein Orchester, ein Mädchenorchester hatte. Und ihre Schwester Anita spielte da Cello.
Ja, meine Schwester spielte Cello und sie war hoch willkommen, weil das ein Orchester war, in dem, weiß Gott, nicht alles professionelle Musiker waren. Ich habe im Gegensatz zu meiner Schwester keinen Kontakt zu ehemaligen Häftlingen. Aber meine Schwester erzählte mir vor einiger Zeit, dass sie in New York war mit ihrem englischen Orchester und da die Bassspielerinnen aus dem Lagerorchester wieder gesehen hat. Und ich meine, die Dirigentin dieses Orchesters war die bekannte Alma Rosé. Und die hat dieses Orchester sehr schnell auf ein sehr anständiges Niveau gebracht. Aber sie hatten keine Cellisten. Und deshalb war meine Schwester hoch willkommen. Sie hatte da also eine gute Stellung, wurde auch sekiert. Aber jedenfalls, das Orchester brauchte alle die Dinge, die bei uns eben einfach dazugehörten im KZ. Sie brauchten keinen Appell stehen. Sie hatten richtige Betten mit Laken und lauter solche Sachen. Also das war schon eine feine Sache. Und hätte eigentlich, wenn nicht diese Mordmaschine in Auschwitz gewesen wäre, hätte die wenigstens die Orchestermitglieder vor dem Vergasen gerettet. Aber ich weiß gar nicht, ob es so sehr eine menschliche Note sein sollte. Ich meine, die mir widersteht es jetzt immer, unfreundliche Dinge über Deutsche zu sagen. Aber jedenfalls die Deutschen, die man da kennengelernt hat, da ist also unfreundlich noch ein viel zu gepflegtes Wort. Zum Beispiel, meine Schwester musste nicht in die Quarantäne gehen, in die alle Eingänge, wie man das so sagte, mussten erstmal in eine Baracke, die total überfüllt war und schrecklich. Und ich bin also auch in diese Quarantäne gegangen und dann hatte auch meine Schwester bereits arrangiert, weil die Deutschen haben ja gedacht, Gas oder nicht Gas, aber Weihnachten wird gefeiert. Da stand also ein riesen Christbaum in der Mitte des Lagers. Im Hintergrund rauchten die Schlote aus den Vergasungskamin. Und ich sollte also singen, leise rieselt der Schnee. Aber ich wurde dann ganz schnell sehr krank. Und also dazu ist es dann nicht mehr gekommen.
Sie kamen von Auschwitz nach Bergen-Belsen. Ihre Schwester hat ja die Erinnerungen aufgeschrieben. Titel des Buches, Ihr sollt die Wahrheit erben. Also sie hat Zeugnis abgelegt und sie möchte, dass das nie vergessen wird, was Sie beide und viele andere erleben mussten. Leitmotiv der Schilderungen aus dieser Phase ist, wir dachten immer, es kann ja nicht schlimmer kommen, aber es kam noch schlimmer.
Weil ich würde sagen, ja und nein. Es fängt damit an, dass Belsen kein Vernichtungslager war. Da hat man sich selber vernichtet, weil es eine schreckliche Typhusepidemie gab und die Leute da verhungert sind, sind krepiert. Aber es gab keine Gaskammern und das war für mich eigentlich dann schon doch ein großer Unterschied zu Auschwitz. Ich kam dann in eine Schreibstube, die eigenartigerweise nicht von der SS, sondern von der Polizei verwaltet wurde. Und in dieser Schreibstube, da ging es eigentlich ganz zivilisiert vor und nachdem das also Polizisten waren und keine SS-Schergen, gab es da auch einen Polizisten, das habe ich durch Zufall festgestellt, der an meinem Schreibtisch, an dem ich saß, mir in die Schublade jeden Tag ein Stück Brot reingelegt hat. Das habe ich auch nicht vergessen und nach dem Krieg hat er mir geschrieben und hat um einen, wie es so schön heißt, einen Persilschein gebeten und den habe ich ihm auch mit Vergnügen ausgestellt. Das war trotzdem hier noch keine sehr angenehme und sichere Zeit, bis zum 15. April, wo dann die Engländer kamen und uns befreit haben. So, und dann sind wir schließlich ein englischer Offizier, Kapitän Alexander, der ein englisch naturalisierter Jude war, der hat gesagt, so, ich kann das jetzt nicht länger mit ansehen, dass ihr hier immer noch in diesem Lager rumhängt und ich nehme euch jetzt im Auto mit in der Nacht. Und wir sind also im April befreit worden und Weihnachten hatte er uns im Auto rausgebracht und hat uns bis nach Brüssel gebracht, wo wir also eine Zeit lang waren. Und nach Brüssel sind wir nach England gekommen, das hat also auch lange gedauert.
Sie und Ihre Schwester waren sogenannte Displaced Persons.
Wir waren Displaced Persons, nicht Breslau. Ich weiß nicht, ob da die Russen waren oder schon die Polen, aber da konnten wir nicht zurückgehen. Und schließlich hat das also geklappt, weil einer unserer Befreier war ein Mitglied des englischen Unterhauses Und der hat sich dann eingesetzt dafür, dass wir das Visum etwas stärken. Und da sind wir in England geblieben bei Verwandten. Meine Schwester hat sofort wieder angefangen, Musik zu studieren. Und ich habe zunächst mal gar nichts gemacht.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen mit der Publizistin Renate Lasker-Harbrecht. In England. Gingen Sie zur BBC?
Ging ich zur BBC, auch durch die Verbindung mit diesem Unterhausmitglied. Und habe dort 13 Jahre gearbeitet. Und habe also eine kleine Karriere gemacht, habe aber richtig als Tippfräulein angefangen. Und der deutsche Dienst der BBC war eine fabelhafte Sache, weil da war also wirklich ein großer Teil der deutsch-jüdischen Elite, die nach England gegangen sind, die sind dann zur BBC gegangen, als Übersetzer, als Kommentator. Und das war natürlich fabelhaft. Man verdiente ganz wenig, weil das wurde immer betrachtet, dass für die BBC zu arbeiten, ist Ehre genug, also Geld braucht ihr eigentlich nicht. Aber ein ganz klein bisschen musste man doch haben, denn man wollte ja auch ein Dach über dem Kopf haben. Ich habe das also eine Zeit lang gemacht und dann haben die wohl auch gemerkt, dass ich vielleicht auch noch ein bisschen was Besseres machen könnte. Und dann haben sie meine Stimme getestet, die also auch seit meiner BBC-Zeit um einiges runtergegangen ist. Und dann bin ich erstmal Ansagerin da geworden und kann deshalb auch immer noch die Ansage in der BBC auswendig. Dann bekam ich ein eigenes Musikprogramm, das hieß Café zur kleinen Welt, neckisch, wo ich ausländische Chansons, französische und englische, amerikanische Chansons gemacht habe. Nun ja, und dann eines Tages bei der Sendung, da sieht man ja auch, wie lange das her ist, bei dem ersten Besuch des deutschen Staatspräsidenten Heuss, machte ich die Ansage und da öffnete sich das Studio und da kam ein junger, außerordentlich, also in Schlesien sagt man verkudelter Mensch, also die Haare all over the place, im Frack, rothaarig und machte da einen Kommentar. Das war dann der sogenannte Coup de Foudre, nicht? Also wie sagt man das?
Liebe
auf den zweiten Blick, denn er sah eigentlich zunächst so komisch aus, dass ich große Schwierigkeiten hatte bei dieser Live-Sendung, nicht laut rauszuplatzen. Naja, als die Sendung vorbei war, lud mich dieser Herr für einen Drink ein. And that was it, nicht? Und dann haben wir uns also näher kennengelernt und dann.
Wir sollten jetzt mal den Namen nennen.
Und das war der Klaus Harbrecht. Und Klaus Harbrecht machte das damals für den WDR, diese Sendung. Und wir zum WDR zurückkamen, fragte ihn der damals noch sehr am Leben seiende Höfer, nicht der Frühschoppen machte.
Werner Höfer.
Ja, der Name fiel mir jetzt gerade nicht ein, Werner Höfer. Wollte wissen, wem diese Stimme gehörte, nicht? Und das hat der Klaus wohl ihm gesagt und da haben die mich sofort eingeladen, an einem Frühschoppen teilzunehmen.
Sie waren in den USA, Sie sind dann auch wieder nach Deutschland gekommen und es ist zu lesen, dass Ihnen die Wiederaufnahme eines wie auch immer gearteten Kontaktes mit Deutschland durch Willy Brandt erleichtert wurde. Inwiefern?
Ja, das kann man wohl sagen. Also mein Mann war in dem Bonner Studio und hat sich mit Willy Brandt sehr angefreundet. Und ich hatte auch Brandt in Washington schon kennengelernt, als er auf einem Staatsbesuch da war. Und der Brandt hat mir also viel geholfen, auch meine Papiere in Ordnung zu bringen. Und hatte mir auch gesagt, dass er also nach Warschau ginge. Und hat mich gefragt, ob ich da mitgehen will. Und da habe ich ihm gesagt, nein, das ist noch zu früh, diese ganzen Zeremonien und die Reden. Aber wie gesagt, der Höhepunkt in dieser Freundschaft, jedenfalls in großem Rahmen, war ganz bestimmt der Kniefall in Warschau. Denn das war so unglaublich. Und ich glaube, das hat also auch Leute, die ja nicht immer große Brandfreunde waren, tief beeindruckt.
Ihr Mann war später oder zu diesem Zeitpunkt schon Redenschreiber von Willy Brandt. Sie waren dadurch ganz nah an der Politik und der Geschichte der Bundesrepublik dran. Sie sind mit gewesen in der Delegation, mit der der damalige Bundeskanzler Willy Brandt Israel besuchte, 1973. Woran erinnern Sie sich da?
Ich meine erstens die Landung am Flughafen von Tel Aviv, die Nationalhymnen, die gespielt wurden. Da ist man ja direkt vom Flughafen zusammen mit Golda Meir und einigen Begleitern, unter anderem auch Günter Grass, in das Yad Vashem gefahren, also die große Gedenkstätte. Und im Flugzeug, und auch davor hatte der Willy Brandt und mein Mann davon gesprochen, wie diese Zeremonie vor sich gehen soll. Und die hatten sich dann beide zusammen entschlossen, etwas aus einem Psalm vorzulesen. Und so geschah das auch. Und das hat natürlich die Israelis und die ganzen Großkopfeten, also die ganzen Minister, was da alles war, sehr beeindruckt.
Willy Brandt war auch bei Ihnen zu Gast in Ihrem Haus in La Croix-Valmer. Wann war das?
Das war, als der Yom Kippur-Krieg war, wenn ich mich nicht täusche. Mit Jahreszahlen bin ich immer nicht so gut. Und da kam er noch als Kanzler und musste deshalb auch eine Unterbringung haben, die sicherheitsgemäß ganz wichtig ist. Und da haben wir mit unseren Freunden Gallimard, großer französischer Verlag, die 5 Minuten von uns ihr Haus direkt am Wasser haben. Und die haben mit Freuden eingewilligt. Und da war natürlich auch Guillaume.
Günter Guillaume.
Der Spion aus der DDR dabei, den ich auf diese Art und Weise also auch sehr gründlich kennengelernt habe, weil es meine Aufgabe war, immer die Einkäufe für das Essen zu tätigen. Und da fuhr ich halt mit Guillaume in der Gegend rum und auf den Markt in Saint-Tropez.
Welchen Eindruck hatten Sie von ihm?
Ein Oberspießer, der außerdem, und das ist also für mich schon, ich meine, das ist eine sehr oberflächliche Bemerkung, ein Siegel für einen Oberspießer haben, dass er graue Wildleder-Sandalen mit weißen Socken trug.
Ihr Mann mochte ihn auch nicht. Er hat ja die Eindrücke aus seiner Zeit als Redenschreiber bei Willy Brandt publiziert in dem Buch Im Kanzleramt.
Ja.
Und beschreibt Günter Guillaume als jemanden, der sich immer so in den Hinterzimmern rumdrückte und die Sekretärinnen aushorchte.
Unentwegt fotografierte, aber im Grunde genommen, er war auch nicht untergebracht, wo die Sicherheitsleute untergebracht waren. Aber er musste also in unserer damals noch sehr primitiven Kneipe, La Rotonde, mit fließend Wasser auf dem Gang und Dusche im Gang und so weiter. Aber das muss er ja wohl aus der DDR, aus den frühen Zeiten auch gekannt haben. Naja, und dann bei einem dieser Besuche ist er ja dann auf dem Rückweg verhaftet worden in Deutschland.
Der Rücktritt war sicherlich sehr schwierig für Willy Brandt. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, wir waren natürlich entsetzt, hatten gesagt, ich will jetzt weiter keine Namen nennen, dass eigentlich andere für das Einstellen von Guillaume und so weiter und das, was nachher passierte, verantwortlich gewesen seien und es eigentlich diejenigen hätten sein müssen, die zurücktreten. Das geschah aber nicht und das war ziemlich schlimm. Aber der Brandt hat sich dann ja irgendwie sehr schnell wieder, es war ja ein Mensch, das weiß man ja nun auch und deshalb ist es kein Geheimnis, der an Depressionen litt. Aber da hat er sich dann doch irgendwie rausgeboxt. Abgesehen von meinem Mann ist der Willy Brandt für mich eigentlich der Deutsche, den ich nie vergessen werde.
Als Journalistin haben Sie sehr viele Porträts gedreht, unter anderem von Schmuel Rudensky und dann von einer ganz großen Figur, einer epochalen Figur, einer sehr, sehr umstrittenen Person, von Axel Cäsar Springer, dem Gründer des Springer Medienimperiums, der gerade als Sie dieses Porträt in den 60er Jahren gedreht haben, ja doch sehr, sehr angefeindet wurde, mitverantwortlich gemacht wurde für den Tod des Studenten Benno Ohnesorg. Bild schoss mit, war damals die Schlagzeile. Wie haben Sie Axel Springer erlebt?
Ist schwierig zu sagen. Ich bin gut mit ihm ausgekommen. Ich wusste das alles. Bei Ohnesorg weiß man ja jetzt, dass das ein DDR-Mensch war. Die ganze 68er-Zeit, das war für den Axel Springer schwierig. Man hat ihn für vieles verantwortlich gemacht. Ich glaube aber, für diese Sache kann man ihn eigentlich nicht verantwortlich machen. Ich habe mich gut mit ihm verstanden, weil er wusste, und er hatte auch schon mal ein Interview meinem Mann gegeben, dass ich ihn nicht, wie man, glaube ich, im Deutschen sagt, in die Pfanne hauen würde. Ich war nicht voreingenommen, aber ich wusste auch schon durch meinen Mann, dass es sehr schwierig war. Und ich habe in diesem Film unter anderem eine lange Sequenz auf Sylt gemacht. Das ist für mich zum ersten Mal, dass ich einen Fuß auf diese Insel gesetzt habe und wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass er mich unbedingt in seinem Kländerhof unterbringen wollte. Und dann habe ich ihm aber gesagt, Herr Springer, Sie wissen nicht, was ich für einen Film über Sie gemacht habe. Sie können das noch nicht wissen. Ich glaube nicht, dass Sie sich über den Film ärgern werden. Aber das wird auch ein kritischer Film. Und es geht nicht, dass ich in einem Luxusding, was Ihnen gehört, übernachte. Das hat er aber ganz gut begriffen. Es war zum Teil natürlich hochinteressant. Ich war also auch in dieser ungeheuren Luxusatmosphäre, nicht, wo der Hubschrauber auf der rechten Seite geparkt ist und die Champagnerkorken auf der anderen Seite knallen. Das war alles etwas komisch. Ich habe mich sehr ernsthaft mit ihm unterhalten auch, und er war auch, was mir irgendwie gefallen hat, sehr willig, ein bisschen Theater zu spielen. Und erzählte mir auch, dass er in seiner Jugend auch mal irgendwann Schauspieler werden wollte. Und er hat eingewilligt und hat auch Wort gehalten, dass ich eine ganze Passage in seinem Schlafzimmer machen wollte, wo er einen ungeheuer eleganten seidenen Schlafanzug trug. Und wie man dann sah, wie der Butler die Treppe raufging und die vorher gebügelten Zeitungen ihm überreichte. Und das war doch wunderbar.
Die mussten gebügelt werden, die Zeitungen.
Ich glaube ja. Nicht, denn sonst werden sie auch schmutzig.
Las er nur Springerpresse oder auch andere?
Nein, Zeitungen? Ich glaube, der las auch andere. Ich habe ihn auf die Bild-Zeitung angesprochen und ihm einen Titel zitiert, der mich zutiefst geschockt hat, als die Israelis den Sechstagekrieg in zwei Tagen oder ein paar Tagen gewonnen hatten, dass der Titel in der Bild-Zeitung war: Donnerwetter, diese Juden. Und ich meine, das geht einfach nicht. Und da sagte er aber sofort, und ich weiß nicht, das hat auch sicher nur zur Hälfte gestimmt, dass er sich in die Bild-Zeitung überhaupt nicht einmischt und das gar nicht.
Sie haben einen Roman geschrieben, 1972, Familienspiele der Titel. Der Spiegel machte da kultivierte Kühnheiten aus. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
Ach, eine gute Frage. Also wissen Sie, wenn man mit einem Schreiber verheiratet ist, hat man auf der einen Seite solche Komplexe, dass man niemals wagen würde, etwas zu schreiben. Aber ich habe ja schließlich eine ganze Menge Texte auch fürs Fernsehen geschrieben. Mein Mann hatte mir zugeredet. Wir waren in Frankreich, hatten damals noch kein Haus und haben ein Haus gemietet, ganz nah am Meer. Wir haben uns die Leute angesehen. Das war auch die hohe Zeit von Brigitte Bardot und Roger Vadim und wie sie alle hießen. Und dann habe ich mich halt hingesetzt, etwas schüchtern und leicht errötend, und habe angefangen zu schreiben. Und dann hat es mir eigentlich Spaß gemacht. Und ich habe also versucht, da ein bisschen etwas Komisches und Amüsantes zu schreiben, habe aber niemals gewagt, ein zweites Buch zu schreiben.
Ja, die Kritiken waren positiv, man bescheinigte.
Die Kritiken waren positiv, aber dann habe ich einfach gesagt, nee, also.
Aber Sie haben ja eigentlich die heißen Eisen der Zeit aufgegriffen und in eine Romanhandlung verwandelt. Also die Gesellschaftskritik, die Kapitalismuskritik. Es gibt da einen jungen Heißsporn, Luc d'Alembert, mit einem großklingenden Namen, erinnert an den berühmten französischen Aufklärer d'Alembert. Luc d'Alembert will also die Verhältnisse ändern, die Kapitalisten enteignen. Es ist von neuer Liebe, anderen Beziehungsformen die Rede. Also alles, was damals im Schwange war. Sie greifen da schon in die Vollen.
Das musste man auch. Ich meine, man kann nicht ein Buch in einer Zeit herausbringen, wo so viel passiert und sich so viel verändert hat. Aber that's it. Und damit wollte ich eigentlich, was das Schreiben anbetrifft, Bücherschreiben anbetrifft, Schluss machen.
Waren Sie von den Ideen der 68er ein bisschen infiziert?
Überhaupt nicht.
Deklinieren die aber souverän durch?
Überhaupt nicht, weil ich diese ganzen Schreiereien, Prügeleien, ich war überhaupt nicht infiziert. Im Gegensatz zu manchen auch Freunden von mir, die also aus ganz anderer Umgebung und auch aus ganz anderen gesellschaftlichen Verbindungen kommen wie ich, die sind auf einmal so wahnsinnig links geworden, und das hat mir irgendwie nicht gepasst. Und außerdem sahen sie alle so schrecklich aus.
Ja, sie achten sehr auf Stil. Man sieht es in ihren Filmen, in ihren Featuren tauchen sie ja gelegentlich auf und stellen Fragen. Sie sind immer elegant gekleidet. Sie haben aus London auch seinerzeit über Mode berichtet, Swinging London.
Ja.
Der Minirock wird 50. Sie waren in der Zeit, als er erfunden wurde, dort unterwegs als Reporterin. Ist Mode wichtig für Sie?
Nein, es ist eigentlich nicht wichtig für mich. Ich ziehe mich gerne anständig an Und wie gesagt, nachdem ich ja inzwischen das reife Alter von 88,5 erreicht habe, finde ich, dass je älter man wird, versuchen sollte, sich so ganz anzuziehen wie möglich mit den sehr beschränkten Mitteln, die man hat. Nein, nein, aber Mode hat mich interessiert und London liebe ich natürlich sehr. Und ich bin auch vor kurzem in London gewesen, also genau vor einem Jahr, als meine Schwester in der Universität Cambridge einen Ehrendoktor überreicht von Prinz Philipp bekommen hat. Und das fand ich fabelhaft.
Wunderbar. Wenn wir jetzt nochmal abschließend auf das letzte Jahrhundert zurückschauen. Der Holocaust, das zentrale Trauma dieses Jahrhunderts bzw. der Menschen, die ihn erleben mussten. Haben wir alles getan, um richtig zu erinnern? Oder was würden Sie sich wünschen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, in Deutschland ist ungeheuer viel getan worden. Und viel früher als in Frankreich zum Beispiel. Frankreich ist das, hat das erst ganz spät angefangen. In Deutschland, ich habe ja viel in dieser Holocaust-Debatte mitgewirkt, die erste, das auch in Form eines Spielfilms gebracht wurde, der natürlich in vieler Hinsicht furchtbar kitschig war, der aber doch das große Verdienst hat, dass man, so ist es eben leider, dem deutschen Publikum zum ersten Mal wirklich die ganze Wucht von Scheußlichkeiten, die es damals gab, nahegebracht hat. Es wird viel gemacht, es wird manche Sachen, die man eigentlich nicht machen sollte, die unnötig sind. Ihr Programm heißt Zeitgenossen, Zeitzeugen. Ich finde, man sollte nicht jeden Menschen, der im KZ war und es überlebt hat, interviewen und sie nach Auschwitz bringen. Ich bin ja auch in Auschwitz zurück gewesen mit meiner Schwester. Weil es wird dann pathetisch, zum Teil hysterisch. Und das finde ich unerträglich. Und das sehe ich mir auch eigentlich 2 Minuten an und sappe rüber auf etwas völlig anderes. Und ich finde, den Holocaust von einem Zeitzeugen sich beschreiben zu lassen, kann man nur ganz sachlich machen. Und das Grauen wird auch viel sachlicher, als wenn man sprechen würde und unentwegt in Tränen ausbrechen würde.
Das Grauen beginnt ganz allmählich in der Banalität des Normalen, ist ein Satz von Ihnen.
Stimmt.
Die Zeitzeugen sterben aus. Wie sollen wir uns dann erinnern? Helfen Monumente, helfen Gedenktage?
Ich würde sagen, was, also für mich, die ich noch da bin, am meisten an Monumenten mich beeindruckt hat und an den Holocaust für diejenigen, die noch ihr Leben vor sich haben. Wichtig ist dieses Denkmal in Berlin, diese Steinwüste, dieses, denn man kann es ja nicht in Worte fassen. Man kann es nicht in Worte fassen. Und es schockiert mich auch nicht, wenn Liebespaare in dieser Steinwüste sich abknutschen. Das stört mich auch nicht. Aber die Tatsache, dass man das sieht und vor Augen hat, und dann muss man seine eigene Fantasie bemühen und sich vorstellen, was da eigentlich ist. Und das Jüdische Museum desgleichen. Das wird bleiben. Und zum Schluss wird es Teil des Schulunterrichts sein. Aber ich sehe das, und in Deutschland ist es genau dasselbe. Ich sehe es in Frankreich, wo ich sehr viel Umgang mit jungen Leuten habe. Und denen ich das Buch meiner Schwester gegeben habe, auf Französisch, nicht, denn sie können es ja nicht auf Deutsch lesen. Und die sind fasziniert gewesen, aber die sind fasziniert gewesen wie in einem Horrorfilm. Ich meine, wie kann man auch irgendjemanden es nahebringen, was es bedeutet hat, in dieser Hölle zu leben? Also belassen wir es bei der Steinwüste und einem schönen Garten und hoffen wir, dass das niemals, niemals wieder passiert.